es gibt so Studien, eine Stunde am Tag sollten sich die Kinder bewegen. Ja, wenn sie alleine den Weg in die Schule eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen, dann haben sie bald diese Stunde, die sie am Tag eigentlich an Bewegung brauchen, geschafft. Und mit den Lehrern rückgesprochen, es ist schon so, dass die Kinder ausgeglichener in die Schule kommen, wenn sie nicht den Stress hatten, dass sie schnell ins Auto zur Mama reinsteigen mussten. Die Mama hat es nur vor der Schule rausgeschmissen, ist jetzt übertrieben, aber schnell aussteigen lassen. Oder du gehst mit einem Freund den Weg, hast was zum Beplaudern. Also wie ich jung war, habe ich das auch so gemacht.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittesen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Überleg mal kurz, wie bist du früher als Kind eigentlich in die Schule gekommen? Die meisten von uns sind wahrscheinlich entweder ein paar Straßen zu Fuß gegangen, mit dem Fahrrad ans andere Ende der Stadt gefahren oder mit dem Zug und Bus in die nächste Gemeinde. Ich glaube, ich habe in meiner Schulzeit jede dieser Optionen mal ausprobiert. Heute sieht das Bild etwas anders aus. Immer mehr Elterntaxis sorgen für Verkehrschaos. Aus der österreichweiten Verkehrszählung wissen wir, dass fast ein Drittel der 6- bis 14-Jährigen hauptsächlich mit dem Elterntaxi unterwegs ist. Dabei sind sich ExpertInnen einig. Der selbstständig zurückgelegte Schulweg ist wichtig, um wach zu werden, Freunde zu treffen und er stärkt die Kreativität, das Selbstbewusstsein und den Orientierungssinn. Was braucht es also, damit mehr SchülerInnen eigenständig unterwegs sind? Wie können wir die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Verkehr verbessern? Und wie schaut ein Mobilitätskonzept aus, das aus der Perspektive der Kinder gedacht ist? Antworten auf diese Fragen hat unser heutiger Gast Fritz Hutribusch. Er ist Bauamtsleiter in Mina-Neudorf, einer kleinen Gemeinde südlich von Wien. Und er beschäftigt sich seit Jahren mit der Kinder- und Jugendmobilität in seiner Gemeinde. Am besten stellt er sich aber einfach selbst vor.
Ja, mein Name ist Fritz Hutribusch. Ich bin Leiter der Abteilung Bauen, Umwelt und Verkehr in der Marktgemeinde Wiener-Neudorf. Seit ca. 27 Jahren bin ich auf der Gemeinde und seit 10 Jahren bin ich der Leiter der Abteilung.
Wiener-Neudorf verbinden die meisten jetzt wahrscheinlich irgendwie mit der SCS oder mit der Südautobahn. Welche Herausforderungen hat denn diese doch recht autozentriertes Umfeld für dich und für deine Arbeit und auch für die Gemeinde?
Ja, da hast du gleich das richtige Thema angesprochen. Wir sind im südlichen Speckgürtel von Wien und haben nämlich auch damit die Probleme. Das heißt, Verkehr ist bei uns ein ganz gravierendes Thema. Wir haben mit der A2 den bis vor kurzem verkehrsstärksten Straßenabschnitt in Österreich mit Tempo 130. Und mitten durch den Ort geht die B17, die ehemalige Dresdner Straße, war immer ein Verkehrsknotenpunkt und eine wichtige Verkehrsachse von Wien eben nach Dresden. Und um diese Straße hat sich der Ort entwickelt, aber jetzt geht sie halt mitten durch und ist ein großes Hemmnis oder eine große Barriere.
Was für eine Gemeinde ist Wiener-Neudorf denn abgesehen von den Straßen? Was macht der Ort für dich besonders? Kannst du ein bisschen mitnehmen?
Ja, also Wiener-Neudorf hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr gewandelt. Wir sind von einer Industriegemeinde mit der SCS und dem IZNE Süd, Industriezentrum Niederösterreich Süd, gewandelt zu einer lebenswerten Gemeinde. Wir haben versucht, alle möglichen Dinge zu machen. Oder eigentlich der Hauptpunkt, was die Gemeindeführung in den letzten Jahren versucht hat umzusetzen, ist, die Wohn- und Lebensqualität in Wiener-Neudorf zu steigern. Und das hat ganz, ganz viele Punkte, Facetten, die es betrifft, und aber auch gravierende Auswirkungen.
In dieser Podcast-Folge jetzt soll es vor allem um die Kinder- und Jugendmobilität gehen, ein Thema, mit dem du dich recht viel auseinandergesetzt hast. Wie kam es dazu eigentlich?
Ja, es war eigentlich das Verkehrsthema. Ja, wir haben gesagt, okay, wir müssen was tun. Wir können nicht nur fordern. Wir haben viele Dinge ersucht und um Unterstützung von Bund und Land gebeten. Aber wir müssen auch selber was tun. Wir sind draufgekommen. Wir erzeugen uns 50% des Verkehrs jedenfalls selbst, auch wenn wir große Durchzugsbereiche haben. Und dann haben wir in unterschiedlichen Bereichen geschaut, wie können wir wo was ansetzen. Und als Planer, wenn wir uns das anschauen, wenn wir für die Gruppen planen, wie Kinder, ältere Personen oder auch behinderte Menschen, dann planen wir eigentlich für alle und dadurch auch ganz ein Augenmerk legt auf die Planung für einen öffentlichen Raum für Kinder attraktiv gestaltet.
Was genau unterscheidet denn jetzt die Mobilitätsplanung für Kinder und Jugendliche von der in Anführungszeichen normalen Mobilitätsplanung für Erwachsene?
Ja, es ist, man sagt immer, ja, man muss in die Knie gehen und schauen, wie die Kinder schauen. Also das ist natürlich ein Punkt. Ja. Kinder sind, die Augenhöhe der Kinder ist wesentlich niedriger, aber da geht es um viel, viel mehr. Es geht um, das Sichtfeld ist eingeschränkt. Wie sehen denn die Kinder? Wie hören sie denn den Verkehr? Also das sind schon ganz andere Themen, auf die man eingehen muss. Und wir sind drauf gekommen, dass man auch für Kinder anders planen muss. Kinder haben ganz eine andere Perspektive und wollen die Wege auch ganz anders erleben als wir Erwachsene.
Welche Infrastruktur brauchen Kinder denn konkret im Verkehrsbereich?
Ja, ich habe mal mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit ein bisschen herumdiskutiert und die haben gesagt, naja, sie haben so Befragungen gemacht, was wünschen sich Kinder, wenn man in der Volksschule fragt, was wollen Kinder haben? Es ist rausgekommen, jedes Kind hätte am liebsten einen Park vor der Haustür. Ja, also sie kommen aus der Schule raus und sind in einer Parkanlage. Na klar, das können wir nicht schaffen, aber wenn wir den nicht überschaffen, ja, weil wir haben zum Beispiel jetzt hinter unserer Volksschule hat es eine Parkanlage gegeben, aber keine Verbindung zum Eingang der Volksschule. Den haben wir jetzt auch geschaffen. Also man kann über einen Park zwar mit einem kleinen Umweg zugehen, aber man hat die Parkanlage. Es ist ganz, ganz wichtig für Kinder, dass sie sich erstens einmal sicher fühlen. Das heißt, der Platz vor der Schule, der muss sicher sein. Sicher heißt autofrei oder möglichst autoreduzierter Bereich. Und was Kinder auch wünschen, ist einfach viel Grün. So wie wir ja auch. Also das hat einen Grund, warum man sich an eine Pflanze ins Büro oder ins Zuhause stellt oder Schnittblumen. Wenn wir was Blühendes oder was Grünes haben, dann gefällt es uns einfach besser.
Jetzt habt ihr die Kinder- und Jugendmobilität schon vor einer ganzen Weile als wichtiges Thema erkannt. Wie seid ihr denn dann die Planung von so einem Mobilitätskonzept angegangen?
Ich bin vor 10 Jahren das erste Mal mit einem großen Luftbild in die Volksschule gegangen. Ja. Also wir gehen jetzt jedes Jahr mit einem Luftbild, das hat 20 Quadratmeter, also das ist schon richtig groß. Ja. Und da gehen wir wirklich mit jedem einzelnen Kind, dritte, vierte Klasse, durch, wie kommt sie in die Schule, was sind eure hauptsächlichen Wege und wo gibt es Problemstellen. Das heißt, wir gehen wirklich zu den Kindern und holen uns den Input von den Kindern, wie sie und es komisch, wir kommen immer wieder jedes Jahr auf irgendeine neue Stelle drauf, wo wir sagen können, ha, okay, und das kommt von den Kindern und wir versuchen dann das natürlich umzusetzen. Und das Zweite, was ist mit diesem großen Luftbild, wir haben auch dann in Zukunft die Entwicklung, wie hat sich das entwickelt, weil ich frage jedes Kind oder wir fragen jedes Kind, wie kommst du in die Schule, also zu Fuß, gibt es eine eigene Farbe, das ist halt das grüne Post-it. Ja, das ist ganz einfach mit einem Post-it, wir gehen hin, ich weiß jeden Straßenzug und weiß, wo jedes Kind wohnt. Wenn sie mir sagt, ich wohne in der Straße XY, dann biegt man dort einen Pickel hin. Und das macht man für Roller, Fahrrad hat eine Farbe, das ist halt gelb, der Bus oder öffentliche Verkehrsmittel hat orange und dann das Auto ist rot. Und dann fragen wir immer die Kinder, und warum kommst du mit dem Auto? Und das ist das Interessante. Das meiste ist, ja, weil Mama und Papa ja sowieso mit dem Auto unterwegs sind. Also das Elterntaxi, es kommt von den Eltern. Nicht die Kinder wünschen sich, dass sie mit dem Auto gebracht werden, sondern es kommt immer von den Eltern. Und da müssen wir halt dran arbeiten, dass wir das Weiterbringen von den Kindern zu den Eltern.
Das ist richtig groß, dieses Luftbild, oder? Ich habe da so Bilder davon gesehen.
Das ist wirklich cool.
Wie groß ist das denn?
20 Quadratmeter, das sind so 6 mal 3,5 Meter. und du siehst, du kannst halt, Wiener Neudorf ist nicht groß. Ja? Also von der Fläche, wir sind mit 6 Quadratkilometer wahrscheinlich von der Fläche her eine relativ kleine Gemeinde. Und deswegen kannst du jede Gasse erkennen, du kannst, ob das Haus ein Swimmingpool hat, ja, das siehst du. Und das ist schon was, die Kinder, das ist auch ein Erlebnis, habe ich nicht gedacht, aber die Kinder können sich jetzt da viel besser orientieren auf dem Luftbild als vor 10 Jahren. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das mit den Handys und mit den Herumzoomen und Reinschauen zu tun hat, aber oder weil die Volksschule natürlich auch mit dem Luftbild auch arbeiten darf, dass sie einfach schon Erfahrung haben und dadurch besser mit dem umgehen können.
Wer geht denn da konkret in die Schulen rein? Also ihr vom Amt quasi?
Ja, also es ist von der Verwaltung bin es ich immer und ich habe das Glück, dass der Vizebürgermeister oder ein Vizebürgermeister Verkehrsplaner ist. Das heißt, ich habe auch in der Umsetzung ja viel leichter, also Wenn Verkehrsplaner den Podcast hören, bitte, bitte geht es in die Kommunalpolitik. Das ist für die Verwaltung einfach so viel einfacher, wenn sie jemanden haben, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und dann geht das einfach auch viel besser in der Politik durch.
Wie wichtig ist das denn auch, dass die Kinder wirklich das Gefühl bekommen, da kommt jemand, der auch Entscheidungen treffen kann und wir werden hier ernst genommen und das kann auch umgesetzt werden, was wir hier sagen?
Ja, das glaube ich schon, dass das für die Kinder ganz, ganz wichtig ist. Aber die Kinder dürfen dann auch immer einmal im Jahr zum Bürgermeister kommen und dann haben sie auch nochmal die Möglichkeit, etwas zu sagen. Also bei uns wird schon versucht, die Kinder aufzunehmen. Und es ist jetzt auch in den letzten Jahren gewachsen. Früher haben sich die Kinder, wenn sie zum Bürgermeister kommen sind, immer ein Spielgerät oder so irgendwas gewünscht, was der Bürgermeister halt dann auf einen Spielplatz hinstellen hat lassen. Und jetzt ist schon häufig, kommen Bäume oder dass man eine neue Grünfläche gestaltet. Also nicht mehr so, ich will was zum Action haben, sondern einfach, ich will schöner haben im Ort. Und ich glaube, das haben wir auch versucht weiterzugeben und das ist auch bei den Kindern angekommen.
Wie direkt lassen sich denn diese Vorschläge dann umsetzen? Du hast gerade schon gesagt, Park bei jedem vor der Tür wird es wahrscheinlich nicht werden.
Ja, also es kommen Vorschläge, die leicht umzusetzen sind, wie ja, man muss wieder sich anschauen, dass man eine Hecke zu schräg schneidet, weil die Kinder ein bisschen Angst haben, wenn sie die Straße überqueren wollen. Aber es gibt auch so Themen, wo wir halt relativ eingeschränkt sind. Ich habe auch schon ein Kind gehabt, das gesagt hat, ich traue mich nicht in die Schule zu gehen, weil ich muss dann immer bei einem Hund vorbeigehen, der bellt so laut, wenn ich in der Früh vorbeigehe. Ja, da haben wir halt versucht, mit den Hundehalter zu sprechen. Aber da sind wir halt eingeschränkt. Der Hund ist zwar hinterm Zaun, aber wenn sich das Kind nicht sicher fühlt, wenn es bei dem Zaun vorbeigeht, dann haben wir auch immer versucht, wechsel die Straßenseite. Also man versucht auf jedes Thema der Kinder einzugehen. Zumindest, dass man ihnen Gehör gibt und sagt, wenn wir das nicht umsetzen können, dass jetzt so wie der Park, das geht halt nicht, aber dass wir halt dafür eine kleine Grünfläche irgendwo anders setzen oder du hast zuerst den Perspektivenwechsel angesprochen. Also wir haben ja auch Gott sei Dank voriges Jahr den Verkehrssicherheitspreis damit gewinnen dürfen. Und da ist auch rausgekommen, also Verkehrssicherheit ist das eine. Kinder brauchen Sicherheit, dann fühlen sie sich sicher auf dem Weg und nehmen ihn gerne an. Und das zweite ist so, ein paar kleine Attraktionen auf den Weg zu bringen. Das heißt, wir haben da vom Tempelhüpfen, ja, halt immer da, wo der Weg breit genug ist, dass man da auch nicht jetzt irgendwen beeinträchtigt, aber so kleine Attraktionen entlang des Weges versucht zu machen. Also ob das jetzt mit einem Bodenpiktogramm, das sind einfach nur so Bilder auf dem Gehsteig oder auf dem kombinierten Geh- und Radweg aufgezeichnet oder jetzt keine Spielgeräte, sondern so eine kleine Reckstange oder ein Balancierbalken in der Grünfläche entlang der Wege. Das heißt einfach, wir wollen, dass die Kinder gerne in die Schule gehen. Jetzt nicht nur, sie gehen gerne in die Schule, sondern sie bewegen sich auch gerne in die Schule. Das ist unser Ziel einfach, dass wir mit vielen kleinen Maßnahmen einen attraktiven Schulweg schaffen.
Wenn wir jetzt auf das Sicherheitsthema noch ein bisschen eingehen, magst du uns einen kurzen Abriss geben? Welche infrastrukturellen Maßnahmen habt ihr dann auch in den letzten Jahren gesetzt, um den Schulweg sicherer zu gestalten?
Also Schulwegsicherheit hat zwei Themen. Das eine ist, du musst den Weg richtig gestalten, das heißt breite Gehsteige, wenn möglich. Grünflächen neben den Gehsteigen. Wir haben Straßen wirklich neu gestaltet, also den Raum neu aufgeteilt. Natürlich nimmt man den motorisierten Individualverkehr, also den Autos, was weg. Wir versuchen aber, das in Einklang zu setzen. Also das heißt, dass wir alle Verkehrsteilnehmer bei jeder Neugestaltung dazunehmen. Das heißt Fußgänger, Radfahrer, öffentlichen Verkehr, motorisierten Individualverkehr und den Anrainer und mit allen gemeinsam jeden seine Punkte abzuarbeiten. Na klar, ja, der Parkstreifen ist halt etwas, was viel Platz braucht. Da muss man halt schauen, wie man das schaffen kann, dass man da ein bisschen Platz wegnimmt. Und dann sind wir drauf gekommen, bei uns ist es gut gegangen, dass wir einen kombinierten Geh- und Radweg gebaut haben. Und das ist für Kinder, gerade für, ich sage mal, bis 10-Jährige, das Optimale, weil sie können sich auf dem Radweg bewegen mit einem Scooter, mit einem Fahrrad, wie auch immer, und haben die Breiten. Also die Breite hilft und beim Radweg brauchst du auch immer einen Schutzstreifen. Der ist im Normalfall 50 cm asphaltiert und mit einer Bodenmarkierung abgetrennt. Das haben wir halt dann so umgesetzt, dass wir einen Grünstreifen gemacht haben, Bäume gesetzt haben. Das heißt, wir haben erstens einmal die Verkehrssicherheit damit erhöht, aber auch die Qualität, die Aufenthaltsqualität dadurch gesteigert, weil wenn es ein schattiger Weg ist, grünt, dann ist das einfach ganz anders ansprechbar oder spricht andere, eine andere Bereitschaft an, den Weg auch zu nutzen. Und das ist gerade bei Kindern wichtig und eben auch, es ist rausgekommen, ist für die Kinder gar nicht so wichtig, wie lang der Weg ist, sondern wie attraktiv. Und da musst du dran arbeiten, dass du ihnen halt einen Weg anbietest und wenn der 5 Minuten länger ist und dafür anders erlebbar ist, dann ist das ein ganz anderes Gefühl. Haben wir Erwachsene ja genauso. Also wir gehen lieber durch ein Wäldchen als auf einen schmalen Gehsteig, wo 20.000 Autos vorbeifahren. Auch die Zeitspanne erleben wir ganz anders und das ist halt bei den Kindern auch so.
Du hast gerade schon angeschnitten, mehr Platz für FußgängerInnen, Radfahrer bedeutet natürlich im Endeffekt weniger Platz für Autos im Normalfall. Wie kommuniziert ihr das denn an die Gesamtbevölkerung, die ja vielleicht schon auch am Auto hängt?
Ja, das ist richtig. Die Anrainer kannst du damit nehmen, dass wir, umso breiter die Fahrbahnen sind, umso schneller wird gefahren. Kein Anrainer will, dass vor seiner Haustür schnell gefahren wird. Klar, wir wollen alle überall anders schnell fahren, aber vor der eigenen Haustür, also da kannst du mal die Anrainer mitnehmen. Wir sind natürlich auch noch in diesem Bereich drinnen, wo jeder sein Auto hat oder am liebsten, oder die viele auch mehrere Autos haben pro Wohneinheit und dann gibt es eben den öffentlichen Raum mit den Parkplätzen draußen. Da musst du halt versuchen, Lösungen zu schaffen, wie und wo geparkt werden kann, dass wir nicht nur wegnehmen, sondern den Platz halt in Bereichen neu verteilen. Und ja, es ist ein Spannungsfeld. Da müssen wir uns einfach durchbewegen. Ich sage jedem, wenn wir es attraktiv gestalten, dann fahren ja auch weniger Autos. Das hilft dir ja auch, weil du kannst dann schneller fahren oder kommst zügiger an dein Ziel, wenn du nicht von einer Ampel länger zur nächsten warten musst und eher durchfahren kannst. Ja, es ist ein Spannungsfeld und da muss man sich halt durchkämpfen, sagen wir es einmal so.
Ja. Ihr beschäftigt euch mit dem Thema Kinder- und Jugendmobilität ja jetzt schon seit gut 10 Jahren. Was hat sich denn in dieser Zeit getan? Wie gut werden diese Maßnahmen angenommen? Welche Meilensteine habt ihr da erreicht?
Ich sage dann immer, natürlich kann man Zählungen machen und da hat sich auch was ergeben. Aber das schönste Beispiel ist für mich, wir haben vor unserer Volksschule früher gehabt 16 Rollerabstellplätze, also für so Scooter, kleine Kinderroller, und haben jetzt 96 und haben schon wieder erweitern müssen. Also das heißt, dass früher sind wir mit 16 ausgekommen und jetzt brauchen wir 100. Ja? Und mit den Fahrrädern haben wir keine Stellplätze gehabt. Jetzt haben wir, ich glaube auch schon, und das ist bei der Volksschule, schon deutlich über 20. Es ist so, dass wir auch die Volksschule mit der Volksschule abgestimmt haben, dass jetzt die Fahrradprüfung nicht mehr im Juni gemacht wird, sondern schon im Herbst, das heißt September, Oktober. Das heißt, ein Jahr können noch die Kinder mit dem Fahrradführerschein in die Schule kommen. Das sind so Kleinigkeiten, gell? Aber sind Anreize und insgesamt, glaube ich, hat sich es einfach wirklich toll entwickelt und wird auch gut angenommen. Man sieht es und es macht Freude, wenn es die Kinder mit dem Fahrradscooter, was auch immer, in die Schule kommen siehst.
Bekommt ihr das Feedback auch direkt von den SchülerInnen zurück? Hast du da irgendeine Situation in der Erinnerung, wo du merkst, so, da hat sich wirklich was verändert?
Ja, also es war ein Kind, das dürfte in der 3. Klasse schon mal da gewesen sein und dann eben jetzt in der 4. Klasse auch. Und das hat dann sogar gesagt, ja super, danke. Ich habe voriges Jahr gesagt, ich hätte gerne da eine bessere Aussicht, weil ich mich nicht rübergehen traue und ihr habt das jetzt gemacht. Also es kommt schon Feedback auch von den Kindern. Ja, das ist natürlich dann das Beste, wenn du ein positives Feedback hast. Ja.
Wie wichtig ist es denn, wenn man so ein Mobilitätskonzept angeht, sich das Gesamtbild anzuschauen und nicht nur in einzelnen Maßnahmen zu denken?
Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben, bevor wir überhaupt mit den Umbauten begonnen haben, uns ein Generalverkehrskonzept ausgearbeitet. Das heißt, wir haben es uns für alle Verkehrsteilnehmer überlegt, wo macht es Sinn? Und gerade bei Fußgängern und Radfahrern ist es ganz, ganz wichtig, einen Netzplan zu erstellen. Das heißt, es nutzt der beste Radweg oder Fußweg nicht, ja, Fußweg vielleicht, aber Radweg zum Beispiel überhaupt nichts, wenn der nur 300 Meter lang ist und keine Anbindung hat. Wir haben alle unsere Planungen von einer Ortsgrenze zur nächsten gemacht, schon geschaut, mit den Nachbargemeinden abgestimmt, wie kann es denn dort weitergehen? Und das ist ganz was Wesentliches. Klar, man muss irgendwo einmal anfangen. Und ich würde jeder Gemeinde den Tipp geben, fangt es nicht da an, wo der Hotspot ist, wo sie es wirklich am sinnvollsten und am dringendsten braucht, sondern da, wo es am leichtesten umzusetzen ist. Weil die Bevölkerung sieht den positiven Mehrwert vielleicht nicht gleich in der ersten Minute wie wir Planer, die schon sich damit beschäftigt haben und jedes Detail durchgeplant haben und sehen, wie das in Zukunft aussehen wird, sondern die sehen einfach ihre Nachteile. Das heißt, immer da anfangen, wo man es leicht umsetzen kann und dann weiterarbeiten, dass man dort zu den Hotspots hinkommt, die wirklich das Schwierige sind und vielleicht in der Bevölkerung nicht gleich positiv angenommen werden.
Also würdest du sagen, dass es auch in der Zustimmung zu diesen Maßnahmen so Kipppunkte gibt, dass wenn man mal anfängt und man die Bevölkerung merkt, so da tut sich was, das ist eigentlich gut, wir profitieren davon, dass dann auch die Zustimmung wächst?
Ja, jedenfalls. Also das haben wir erlebt, dass wir, wenn ich jetzt bei unserer Hauptstraße, der erste Abschnitt, wir haben das in mehreren Abschnitten geplant und umgesetzt, der erste Abschnitt war richtig, da sind wir richtig, haben wir mit viel Gegenwind arbeiten müssen. Im letzten ist das dann schon, es ist nicht gesagt worden, hey, bitte macht das bei uns auch, aber es war überhaupt kein Thema mehr mit den Anrainern und die Bevölkerung. Alle anderen haben es wirklich gut aufgenommen. Wir haben zuerst gehört, ja, warum braucht man da einen Radweg davor, der Ekanaminrad? Ja klar, ich will auch nicht neben 10.000 Autos mich mit dem Rad durchbewegen. Und am Gehsteig hat man nicht fahren dürfen. Und jetzt da fahren wirklich, wirklich viele. Und für alle ist das kein Thema mehr, dass man jetzt dort einen breiten, kombinierten Geh- und Radweg hat.
Man kennt es dann ja schon auch. Man weiß, die Welt geht nicht unter. Man kann trotzdem noch Auto fahren.
Genau. Wir sind an die Wand gestellt worden und gesagt worden, ihr baut so, dass nicht einmal mehr zwei Busse nebeneinander vorbeikommen. Nein, hat alles funktioniert. Und natürlich, wenn die Fahrbahnen schmäler sind, dann wird auch langsamer gefahren. Also das ist natürlich unser Ziel. Also wir wollen nicht, dass man mit 60, 70 durch den Ort durchjagen kann, sondern mit einer angemessenen Geschwindigkeit ist es überhaupt kein Problem, kann jeder gut aneinander mit dem Auto vorbeikommen.
Welche Kraft haben denn Kinder aus deiner Sicht auch als Multiplikatoren für die Verkehrswende? Können die auch dann im nächsten Schritt dann ihre Eltern vielleicht überzeugen, ein bisschen aktiver unterwegs zu sein?
Genau, das ist unser Ziel. Also, dass wir die Kinder so ansprechen, dass sie sagen, hey Mama, ich mag ja gar nicht mit dem Auto kommen. Das ist wirklich ein Thema, wenn wir da mit den Kindern am Luftbild stehen und ich sehe, der eine wird mit dem Auto gebracht und daneben ist ein grünes Pickerl, der zu Fuß geht. Wenn man die dazu bringt, dass sie gemeinsam gehen, dann haben die Kinder was gewonnen und wir auch. Das zu Fuß gehen, gerade bei einem Kinderalter, es gibt so Studien, eine Stunde am Tag sollten sich die Kinder bewegen. Ja, wenn sie alleine den Weg in die Schule eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen, dann haben sie bald diese Stunde, die sie am Tag eigentlich an Bewegung brauchen, geschafft. Und mit den Lehrern rückgesprochen, es ist schon so, dass die Kinder ausgeglichener in die Schule kommen, wenn sie nicht den Stress hatten, dass sie schnell ins Auto zur Mama reinsteigen mussten. Die Mama hat es nur vor der Schule rausgeschmissen, ist jetzt übertrieben, aber schnell aussteigen lassen. Oder du gehst mit einem Freund den Weg, hast was zum Beplaudern. Also wie ich jung war, habe ich das auch so gemacht. Ich habe auch immer, wir waren zwei Geschwister und der Nachbarn, die waren auch zwei. Und die Größeren haben uns Kleinere am Anfang mitgenommen und dann hat sich das eben so entwickelt und wie wir dann gegangen sind, dann sind die Nächsten mit uns mitgegangen und das ist einfach gleich einmal ein soziales, positives Erlebnis auch in der Früh. Also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Kinder zu Fuß gehen oder mit dem Scooter oder mit dem Fahrrad fahren.
Was steht denn jetzt in den nächsten Jahren noch bei euch an? Wo gibt es noch Verbesserungsbedarf? Was brennt ihr noch unter den Fingernägeln?
Also ja, wir wollen natürlich unsere kurzen Wege weiterhin ausbauen. Also wir haben geschaut, dass wir, wo es möglich ist, Durchwegungen schaffen. Zum Beispiel ein abgesperrter Bereich, der der Gemeinde gehört, und das haben wir geöffnet. So Kleinigkeiten, ja, da geht es nicht um viel. Aber du musst halt immer schauen, und wir kommen immer wieder auf was Neues drauf und ich hoffe auch wieder, dass uns die Kinder ein bisschen einen Input geben und sagen, hey, schaut euch einmal das an und dann können wir da wieder was machen. Und auch diesen bewegten Schulweg, so nennen wir ihn halt, diese Bodenpiktogramme oder kleine Spielgeräte entlang des Weges, dass wir das halt auch weiter fortsetzen. Und du hast angesprochen, besondere Multiplikatoren. Ja, wir sehen das so, wie ich jung war oder bist doch ein bisschen jünger als ich, aber wir haben unsere Eltern damals zum umweltbewussten Mülltrennen erzogen. Das war damals so und jetzt hoffen wir halt, dass unsere Kinder ihre Eltern zur Mobilitätswende erziehen.
Damit wären wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. In den Shownotes findest du eine ganze Reihe an Informationen zur Kinder- und Jugendmobilität. Unter anderem das Klimaaktiv-Mobil-Beratungsprogramm für Bildungs- und Jugendeinrichtungen, das dir bei Fragen rund um Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an Schulen oder Förderungen in diesem Bereich zur Seite steht. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback und eine positive Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.